Montag, der 2. Oktober 2023, Tag 3, Arktis. Gestern hatten wir aufgrund der ausgefallenen Bootstour den langen Tag in Longyearbyen. Dieser Tag war eigentlich für heute geplant. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass uns der Ort langweilt. Longyearbyen ist nicht New York oder London, wo man eine ganze Woche lang von Aufregung zu Aufregung hopst. Longyearbyen hat man in einem halben Tag gesehen. Dennoch bin ich vor allem wegen diesem Ort hier. Natürlich interessiere ich mich für die Natur, für Wanderungen, Expeditionen und Bootsfahrten, aber zum Teil fallen Aktivitäten wie Wanderungen und Expeditionen aufgrund der Jahreszeit schlichtweg aus. Was mich an Longyearbyen anzieht, ist diese Zivilisation am Ende der Welt. Natur, ja, ja, alles schön und so, aber diese Gesellschaft am nördlichsten Ende der Welt aufzusaugen, wie die Menschen in dieser Eiswüste leben und dabei gute Laune zu haben scheinen, das ist der Grund, warum ich hier bin. Ich will wissen, wie sie sich versorgen, wie sie sich bei Laune halten, wie sie den Fluss überqueren, welche Jobs sie nachgehen, wie die Kinder hier leben, all das und noch viel mehr. Und ich will natürlich auch die eisbedeckten Landschaften sehen. Wir wollten heute runter zum Wasser und danach durch ein Wohnviertel und dann rüber auf die andere Seite des Flusses zur Kirche. Das Dorf ist in 5 Teilen aufgeteilt. Teil 1, das Zentrum mit den Hotels und den Bars am rechten Flussufer. Teil 2, die Wohnviertel am Hang des rechten Flussufers, das sich um die Ecke mit Aussicht über Fjord und Adventtal zieht. Teil 3, das ältere Wohnviertel im finsteren Longyeartal. Teil 4, das alte Longyearbyen auf dem linken Flussufer mit der Kirche und wo sich heute eigentlich nur die Verwaltung befindet. Teil 5, der Hafen und das Gewerbegebiet am Wasser. Wir wollten heute den Hafen und das alte Longyearbyen ansehen. Wir nehmen eine Abkürzung über den Tundraboden, sonst hätten wir den langen Umweg auf Asphalt nehmen müssen. Wir sind gestern schon den ganzen Tag auf Asphalt gelaufen. Ich laufe alles mit meinen weißen Nike Air. Dafür trage ich warme Socken, das reicht vollkommen. Unten am Wasser laufen wir über etwas Geröll. Es ist graubraunes Gestein. Das Gelände ist aber nicht so abwegig. Das ist die Gegend, in der der große Fluss aus dem Adventtal in den Fjord mündet. Es ist ein seltsames Gelände aus Eis, Geröll, Felsen, Schnee und Wasser. Unfassbar schön. Tausende Töne aus Grau, Braun und Blau, durchsetzt mit Weiß und Schwarz. Es sind die ersten Fotos, die einigermaßen gelingen. Danach steigen wir in das Wohnviertel unter den Zuckertoppen hinauf. Zuckertoppen heißt Zuckerspitze oder Zuckerhut. Es ist dieser kleine spitze Berg, an dessen Fuß sich dieses neue, schönere Wohnviertel räkelt. Wir streifen das Viertel aber nur kurz, weil wir auf die andere Seite des Flusses zur Kirche wollen. Zuerst wärmen wir uns im Lumpencenteret in einem sehr netten Café namens Früherne. Wir essen eine Rentiersuppe mit Butterbrot. Wir besuchen diesmal auch die Shops, die wir aufgrund des gestrigen Sonntags nicht besuchen konnten. Meine Frau findet einen superschönen gelben Wollpullover. Ich kaufe mir Handschuhe mit abnehmbarer Kappe, damit man in der Eile ein Telefon bedienen kann, ohne die Handschuhe auszuziehen. Ich ziehe die Handschuhe natürlich trotzdem jedes Mal aus. Es ist ein Reflex. Ich werde das noch lernen. Übrigens gibt es an den Eingängen zu sämtlichen Geschäften immer Schilder, die das Mitführen von Waffen untersagen, sollte ich erwähnen, weil Menschen hier regelmäßig Schießgewehre bei sich tragen, die sie zur Abwehr von Bären bei sich tragen. Es gilt die Pflicht, gegen Eisbären ausgerüstet zu sein. Es gibt ein Protokoll, wie man sich bei Begegnungen mit Eisbären zu verhalten hat. Der letzte Schritt, der nur in einem absoluten Notfall getätigt werden darf, ist der Schuss mit dem Gewehr. Andererseits darf man die sogenannte Safety Zone um Longyearbyen gar nicht ohne Waffe oder jemanden, der eine Waffe bei sich trägt, verlassen. Außer man befindet sich in einem Auto. Um auf die andere Seite des Dorfes zu kommen, nehmen wir die kürzeste Route über eine Brücke, die uns auf Google Maps angezeigt wird. Als wir uns der Brücke nähern, sehen wir riesige Felsen, die darauf abgelegt sind. Sie sollen wohl Autos davon abhalten, die Brücke zu überqueren. Als wir auf der Brücke stehen, wissen wir auch warum. Die Brücke gibt es nämlich nicht mehr. Es sieht aus, als wäre sie von einem starken Wasserschwall mitgerissen worden. Der Fluss ist gefroren, mit einigem Geschick könnte man ihn vielleicht passieren. Wir beschließen allerdings, die sichere Route zu nehmen, und zwar die nächste Brücke, etwa einen Kilometer taleinwärts. Wir laufen eine ganze Zeit auf dieser Brücke zu und sehen den langen Weg durch den Schnee auf der anderen Seite des Tales. Wir haben viel Zeit, über diesen langen Weg nachzudenken. Es ist nämlich so. In Longyearbyen sperren die Menschen ihre Autos und ihre Wohnungen nicht ab. Das tun sie zum einen, weil es kaum Kriminalität gibt, aber der wichtigste Grund sind Eisbären, weil diese hungrigen Tiere immer und überall plötzlich auftauchen können. Auch wenn das sehr selten passiert, im Dorf gab es den letzten Eisbären vor 5 Jahren. Vor 3 Jahren wurde allerdings ein junger Mann auf einem nahegelegenen Campingplatz gefressen. Das ist kein guter Tod. Eisbären töten nämlich nicht vorher, sondern sie fressen, während man stirbt. Ich merke, dass ich mich hier mit einer gewissen Nervosität durch die Gegend begebe. Ich scanne die Umgebung eigentlich laufend nach weißen Tieren ab. Dummerweise läuft hier im Dorf ein weißer Golden Retriever herum, der aus der Entfernung immer ein kurzes nervöses Gefühl auslöst. Mit diesem Gefühl des Scannens laufen wir also auf diese Brücke zu und sehen auf der anderen Seite des Flusses, auf die wir gleich laufen werden, eine lange, leere Straße im Schnee, an der keinerlei Autos und keinerlei Häuser stehen. Wir beginnen über diese lange, leere Straße zu reden. Wir reden uns ein, dass die Statistik eher gegen eine Begegnung mit Eisbären spricht. Wir haben aber auch beide eine blühende Fantasie. Von den vielen Horrorfilmen, die wir immer schauen, sollte ich gar nicht beginnen. Auf der Brücke beschließen wir umzukehren. Wir können auch hinunter ins Dorf. Ganz unten bei der Uni gibt es schließlich die große Brücke. Wir können auch von dort aus über die Nordseite hinauf zur Kirche. So machen wir das dann. Wir laufen hinunter zur Uni. Etwa auf halbem Weg dorthin passieren wir diese hohen Holzhäuser. Es ist ein Studierendenwohnheim. Dort sehen wir Menschen über einen Weg durch den Schnee auf uns zukommen. Der Weg führt an Rohren entlang, die über den Fluss führen. Dabei muss man wissen, dass ganz Longyearbyen mit offenen Rohren durchzogen ist. Das hat mit der Beschaffenheit des Bodens zu tun. Es ist Permafrostboden. Das Wasser in den Rohren würde frieren. Man müsste die Rohre also beheizen, was wiederum den Permafrostboden zum Schmelzen bringen würde, was die Infrastruktur destabilisiert. Also laufen alle Rohre überirdisch. Warmwasser, Kaltwasser, Abwasser. Zwei solche dicke Rohre führen auch über diese Stelle des Flusses, von der die Menschen herkommen. Ich ahne, dass es dort einen Überweg für Personen gibt. Als die Leute bei uns ankommen, frage ich, ob an den Rohren entlang ein Fußgängerinnenüberweg führt. Ein Mann bejaht es und sagt, von da aus kommt man dann überall hin. Ich verstehe nicht ganz, was der Mann mit überall hin meint, aber überall hin klingt gut. Die Überführung ist ein schmales Holzgestell, das für Fußgänger an die Brücke für die Rohre angebaut wurde. Sie ist so schmal, dass man noch hintereinander drüber laufen kann. Am Ende der Brücke landet man auf einer Fläche mit Geröll. Es gibt dort keine Wege, man könnte schlicht überall hingehen. Das meinte der Mann vielleicht damit, man kommt von da aus überall hin. Entweder rechts hinunter über die Schotterfläche zum Gewerbegebiet oder am steinigen Flussufer in das Tal hinauf oder auch über eine sehr steile, vereiste Böschung hinauf zur Kirche. Weil wir zur Kirche wollen, versuchen wir die Böschung, aber das Eis ist Teil der Böschung. Wir würden uns die Knochen brechen. Nach einer längeren Diskussion entscheiden wir uns für das Gewerbegebiet. Wir können diesen vielleicht 20-minütigen Umweg nehmen, aber es reicht uns und wir gehen zurück ins Hotel. Dort entspannen wir uns. Es gäbe im Hotel einen Whirlpool und eine Sauna. Für den Whirlpool bräuchte man aber Badesachen, die haben wir natürlich nicht mitgenommen für unseren arktischen Strandurlaub. Die Haut wird hier sehr strapaziert. Unsere Fingerkuppen trocknen schnell aus, warum auch immer gerade die Fingerkuppen. Es ist ratsam, sich mit Creme einzudecken. Um 5:30 gehen wir los zur Svalbard Brewery. Ich habe uns eine Brauereiführung gebucht. Es ist die nördlichste Brauerei der Welt. Sie befindet sich etwas außerhalb, an der Straße zum Flughafen, zwar noch innerhalb der Safety Zone, aber man läuft etwa 20 Minuten lang an Containern vorbei, eingepfercht zwischen Wasser und einem Bergrücken. Immerhin stehen dort mehrere Autos, in die man flüchten könnte. Außerdem sehen wir mehrere kleine Menschengruppen, die sich möglicherweise auch auf dem Weg zur Brauerei befinden. Ich mag diese Gewerbegebiete. Es ist ein bisschen schäbig. Es erinnert mich an die schäbigen Orte in Krimis über Alaska. Die Brauerei befindet sich in einem schlichten Gewerbebau in diesem Gebiet am Hafen. Sie stellen ein sehr gutes Pils und ein fantastisches Pale Ale her. Das Weißbier ist auch okay, aber Weißbier ist generell nicht so mein Fall. Die anderen Biere sind auch gut, ich bin aber nicht so Fan von Rotbieren oder Stouts. Guinness ist das einzige Stout, das ich mag, weil es sich so trocken anfühlt. Normale Stouts sind mir immer zu schokoladig, das passt für mich nicht so. Ich weiß natürlich alles schon über diese Brauerei, wie es eigentlich verboten war, auf Spitzbergen Alkohol herzustellen, wie der Gründer, ein Mann, der 12 Jahre lang in einer Kohlemine im Adventdalen arbeitete, 5 Jahre lang die Behörden in Oslo nervte, damit sie das Gesetz ändern würden und wie es dann in 2015 die Behörden und wie dann in 2015 die Behörden und der Innenminister Norwegens zur Eröffnungsfeier in die Arktis kamen. Bei der Verkostung sitzen wir neben 3 Menschen aus Freiburg. Es ist eine Familie, die 15 Jahre in der Nähe von Stockholm lebte. Der Vater ist ein älterer Mensch, der immer eine etwas mit einer immer etwas professorialen Haltung über die Dinge redet. Die Mutter und der Sohn sind aber eher sympathisch. Die drei sind unglaublich aktiv. Sie waren in 2 Tagen bereits auf 2 langen Bergwanderungen im Schnee. Wir beschließen, kein Wort über unsere nicht getätigten Wanderungen zu verlieren. Morgen werden wir sie auf der Bootstour treffen, wenn sie denn stattfindet. Auf dem Weg zurück ins Dorf haben wir einen im Tee und haben natürlich keine Angst mehr vor Eisbären. Wir spazieren hinauf bis ins Restaurant Croa, dort esse ich ein Rinderfilet, auch diesmal wieder mit einem ein Rentierfilet, auch diesmal wieder mit einem fantastischen Karottenpüree. Wahrscheinlich gibt es hier einen Karottenpüree-Koch, der Karottenpüree für das ganze Dorf herstellt. Bilder im Blog, auch Bilder über diese Brücke, die ich versucht habe zu beschreiben.